Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Abschied von Franziskus, ungebrochener Zustrom, heute Abend Schließung des Sargs. Die Highlights des Tages aus dem Vatikan hören Sie in dieser Sondersendung. Ich bin Mario Galgano, herzlich willkommen. Die Papstbeerdigung ist ein historischer Moment, religiös, medial, aber auch, was die internationale Präsenz der katholischen Gläubigen, der verschiedenen Religionen und der internationalen Politik in der ewigen Stadt betrifft. Der Papstabschied und das Konklave ziehen Besucher und Blicke nach Rom. Ein Pontifikat geht zu Ende, das Menschen weltweit angesprochen hat, über Grenzen und Kulturen hinweg. Darüber spreche ich nun mit meiner Kollegin Anne Preckel. Anne, mit Franziskus' Beerdigung und dem Konklave in Sichtweite erleben wir hier gerade historische Momente. Wie kann man die Bedeutung dieses Ereignisses eigentlich beschreiben?
Das sind Momente, die weit über Rom hinausstrahlen, auch über die Kirche hinaus. Was die konkrete Bedeutung der Papstbeerdigung betrifft, die ist energetisch gesehen ein echter Super-GAU, könnte man sagen. Denn es handelt sich um ein außergewöhnliches Ereignis, religiös, medial und auch politisch, das auf großer Bühne mit viel Symbolik inszeniert wird. Die Welt schaut nach Rom und die Welt ist ja auch in Rom, denn unzählige Kardinäle, Staatschefs und Religionsvertreter aus verschiedensten Weltteilen sind da schon da oder sie reisen noch an. Da kommt einiges zusammen, also auch organisatorisch, sicherheitstechnisch, kulturell und auch diplomatisch. Viele Kardinäle, die anreisen, sind erst dabei, sich überhaupt noch erst kennenzulernen. Sie müssen also jetzt in diesen Tagen sozusagen den Sinn und die Sinne noch mal richtig weit öffnen.
An welcher Stelle befinden wir uns gerade?
Wir befinden uns am Vorabend der großen öffentlichen Trauerfeier für den Papst, die Samstagmorgen auf dem Petersplatz stattfindet. Diesen Freitag wird abends um 20 Uhr im Petersdom zunächst aber Franziskus' Sarg verschlossen nach einem sehr klaren Ritus, der vom Kardinalkämmerer Kevin Farrell geleitet wird. Dieser Ritus findet mit nur wenigen hochrangigen Geistlichen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Menschen werden heute ab 17 Uhr nicht mehr in die Basilika reingelassen, hieß es heute. Damit geht das Abschiednehmen vom Papst an dessen sichtbarer Hülle sozusagen zu Ende. Auch der Livestream aus dem Petersdom stoppt zur Verschließung des Sarges. Der Vatikan will aber danach wohl Videos verbreiten.
Weiß man aber, was bei der Sargschließung am Freitagabend im Detail passiert?
Ja, zunächst legt Zeremonienmeister Diego Giovanni Ravelli dem Toten einen weißen Seidenschleier auf das Gesicht und besprengt den Leichnam mit Weihwasser. Danach werden Münzen und Medaillen aus der päpstlichen Amtszeit und eine Urkunde mit Lebens- und Pontifikatsdaten beigelegt. Dann wird der Doppelsarg, auf dem ein Kreuz und das Papstwappen abgebildet sind, geschlossen. Zunächst der innere Zinksarg und danach der Holzdeckel. Es gibt lateinischen Psalmgesang. Der Ritus endet dann mit Requiem aeternam dona ei Domine. Die ewige Ruhe schenke ihm, o Herr. Und neben Kardinal Farrell sind nur 7 weitere Kardinäle bei dieser Sargschließung zugelassen.
Während die Sargschließung und die Grablege im geschlossenen Kreis stattfinden, werden zum Requiem auf dem Petersplatz am Samstag rund 200.000 Teilnehmer und viele hochrangige Gäste und Monarchen aus aller Welt erwartet.
Ja, genau. Das Requiem ab 10 Uhr auf dem Petersplatz, das ist der große öffentliche Moment der Papstbeerdigung. Keine Tickets sind dafür nötig. Die Gläubigen können so kommen, bis eben alles voll ist. Und zum Auftakt der Trauerfeier, die wird von Kardinaldekan Giovanni Battista Re zelebriert, wird Franziskus' Sarg unter lateinischen Gesängen und einem Psalm auf den Vorplatz des Petersdoms getragen und dort aufgebahrt. Die Delegationen, Tausenden von Diplomaten sind ja angekündigt, sitzen am Fuße des Sacrato und jeweils dahinter. Für weiter entfernte Pilger sind Monitore an der Via della Conciliazione aufgestellt. Nach einem einleitenden Gebet mit zwei Lesungen aus der Bibel wird ein Text aus dem Johannesevangelium vorgetragen, der berichtet von der Berufung des Apostels Petrus durch Jesus. Danach predigt der Kardinaldekan, es folgen lateinische Fürbitten für den Verstorbenen, die Kirche, die Völker der Erde, für alle verstorbenen Päpste und alle Verstorbenen überhaupt. Am Schluss steht dann ein lateinischer Abschiedsritus für Franziskus, bei dem der verstorbene Papst der Gnade Gottes empfohlen wird. Im Wechselgesang der Allerheiligen-Litanei werden dabei auch die Namen der heiligen Päpste vom 1. bis zum 21. Jahrhundert genannt. Und nach einer Andacht wird der Leichnam dann mit Weihwasser geehrt und Gott um die Aufnahme des Gestorbenen gebeten und das Lied »Zum Paradiese mögen Engel dich geleiten« gesungen.
Der Sarg wird ja dann noch einmal in den Petersdom gebracht und danach vom Petersplatz zum Begräbnisort der Kirche Santa Maria Maggiore überführt, wo Franziskus auf eigenen Wunsch beigesetzt wird. Was passiert dort?
Auch dieser Teil der Beerdigung ist etwas Besonderes. Die letzte Überführung eines Papstes gab es 1978, als Paul VI. Von seinem Sterbeort Castel Gandolfo zum Vatikan gebracht wurde. Franziskus' Sarg wird am Samstag quer durch die römische Innenstadt überführt. Das sind rund 6 Kilometer zu der Basilika Santa Maria Maggiore. Und das Ganze soll eine halbe Stunde dauern, wenn es auch sicher großen Andrang geben wird. Also ob das klappt mit der halben Stunde, das ist fraglich. Wir werden das sehen. Die Fahrt führt sozusagen von der großformatigen Vatikanszenerie zu einer Marienbasilika, die der Papst sehr geliebt hat, wo er sich zu Hause fühlte im Gebet vor der dortigen Marienikone Salus Populi Romani. Und etwas Besonderes ist, dass an den Stufen dieser Kirche am Samstag der Papstsarg von einer Gruppe armer und bedürftiger Menschen empfangen wird. Darunter sind auch Vertreter der Transgender-Community, die Franziskus ja mehrfach auch empfangen hat, am Rande der Generalaudienzen. Und dann wird der Sarg eben in die Basilika getragen. Kurz vor dem Altar ist das letzte Bild, dann gehen die Türen zu. Und die größere Öffentlichkeit wird außen vor gelassen. Also es sind nur etwa 50 Geistliche anwesend sowie Angehörige und Freunde des Papstes. Und die Beisetzung erfolgt dann eben in einer Seitenkapelle von Santa Maria Maggiore mit einer sehr schlichten Grabinschrift. Da steht nur ein Wort, Franziskus auf Latein. Und ja, mit der Beisetzung endet die eigentliche Trauerfeier für den Papst. Am nächsten Tag können Gläubige dann schon die Grabstelle in Santa Maria Maggiore besuchen. Und es folgt ja dann auch die 8-tägige Trauerzeit. Auf den Termin des Konklaves sind wir weiter gespannt. Ein solches wird ja zwischen dem 15. und 20. Tag nach dem Tod eines Papstes einberufen. Dazu wird es sicherlich dann auch in den nächsten Tagen Neues geben. Aber wir wissen eben nicht, wann es stattfinden wird.
Mit Jorge Mario Bergoglio wurde erstmals ein Jesuitpapst und damit ein Mitglied des katholischen Männerordens, der dem Papst Treue schwört und dessen Ordensgründer Ignatius von Loyola hohe kirchliche Leitungsämter untersagt hatte. Wie hat das Jesuitsein Bergoglios das Papstamt geprägt und wie war es für den Jesuitenorden, die Societas Jesu, plötzlich einen Jesuiten als Papst zu haben? Nach dem Tod von Papst Franziskus äußerte sich der Jesuiten-Generalobere Pater Arturo Sosa dazu.
Dass Bergoglio auch als Papst Franziskus der Kontakt zu seinem Orden weiter wichtig war, wurde schon dadurch deutlich, dass sich das katholische Kirchenoberhaupt bei seinen Reisen immer auch hinter verschlossenen Türen mit den örtlichen Mitbrüdern treffen wollte. Doch dies war nur ein Beispiel dafür, wie sich das Jesuitsein von Papst Franziskus äußerte. Seine Wahl zum Papst 2013 habe unter den Mitbrüdern zunächst für Überraschung und seine Namenswahl auch für Verwirrung gesorgt, berichtete der Generalobere der Jesuiten Arturo Sosa bei der Pressekonferenz diesen Donnerstag in der Generalkurie der Jesuiten. Als Papst Franziskus gewählt wurde, war ich in Venezuela an der Grenze zu Kolumbien. Es war eine Überraschung. Das Bild von Jorge Mario Bergoglio in Lateinamerika war sehr polemisch. Jorge Mario Bergoglio, Papst Franziskus. Welcher Franziskus? Weil wir ja Franz Xaver haben, den Jesuiten, oder Franz von Borja, General der Jesuiten, oder Johannes Franz Regis, ein weiterer heiliger Jesuit. Aber der heilige Franz von Assisi, das war weit weg. Das war eine erste Botschaft, denke ich, auch für die Jesuiten. Der Name Franziskus war keine Referenz auf den eigenen Orden, sondern auf etwas Größeres. Der heilige Franz von Assisi ist wirklich eine Inspiration für viele. Was das Dringlichste sei, das Papst Franziskus der Welt hinterlassen habe als Botschaft und Aufgabe?
Peace, peace.
Friede, Friede, Friede.
Benannt hat sich Papst Franziskus nach dem heiligen Franz von Assisi. Über die Beziehung des Jesuitenpapstes zu Franziskus und der Franziskanerfamilie hat Stefanie Stahlhofen mit dem deutschen Franziskanerminoriten Bruder Thomas Freidel gesprochen. Bruder Thomas ist Pilgerseelsorger in Assisi.
Ich erinnere mich gut an den Abend seiner Wahl. Und als dann bekannt wurde, dass er den Namen Franziskus wählt, waren wir zunächst so überrascht. Wir standen ein bisschen auf dem Schlauch, würde ich sagen. Einer hat damals gesagt, ah, er ist Jesuit, da bezieht er sich vielleicht auf den heiligen Franz Xaver, ne, auf den großen Jesuitenmissionar oder was. Aber gut, am nächsten Tag hat sich die Sache ja geklärt. Er meint wirklich Franz von Assisi und er hat auch begründet, warum. Franziskus als Mensch der Armen und des Friedens, das hat er ja alles mehrfach auch betont und erklärt. Also die Überraschung war groß und dann natürlich die Verbindung, die er dann zu Assisi gepflegt hat. Es gibt 6 Besuche von ihm hier jetzt in unserer Chronik und schon gleich im ersten Amtsjahr, da ist er ja am Franziskusfest selber hier gewesen. Also er hat den Namen bewusst gewählt, er hat sich immer an Franz von Assisi orientiert.
Michael Schöpf hat einiges mit dem verstorbenen Papst gemein. Er ist Jesuit, wie Franziskus es war, und er interessiert sich, wie das auch Franziskus tat, besonders für das Thema Flüchtlinge und Migranten.
Denn der deutsche Jesuitenbruder leitet seit fast 2 Jahren den Jesuitenflüchtlingsdienst, kurz JAS. Getroffen hat er seinen prominenten Mitbruder, den verstorbenen Papst, immer wieder mal.
Er ist immer wieder mal zu uns einfach zum Mittagessen gekommen in die Kommunität in Rom. Wie ihr Verwandter, ein Freund, ein schöner Besuch, hat anschließend Kaffee getrunken mit uns und es gab ein Gespräch.
Und dann waren da noch Begegnungen im kleinen Kreis, bei denen es um bestimmte Themen ging, zum Beispiel um die Berufung der Jesuitenbrüder. Auch Schöpf selbst ist ja Bruder und nicht Pater.
Ich habe Papst Franziskus immer als jemand erlebt, der ganz offen in diese Situationen geht. Er kam nie und hat eine Rede gehalten oder ein Statement abgegeben. Er hat immer gefragt, was denkt ihr darüber? Ne? Und hat aus seiner pastoralen und spirituellen Erfahrung eben uns auch mitgeteilt, was er darüber denkt. Er war interessiert am Dialog und war sich sehr bewusst, dass nur dieser Dialog zu besseren Lösungen führen kann.
Wie ist das denn so, einfach mal mit dem Papst einen Kaffee zu trinken?
Also man kann es kaum so sagen, es ist ein ganz normaler Mensch. Es ist wie mit ihrem Onkel Kaffee zu trinken, ihrem besten Freund und ein interessantes Thema zu besprechen.
Aber natürlich seien die Gespräche immer besonders interessant gewesen. Denn der Verstorbene sei ein sehr spiritueller Mensch gewesen und habe vor allen Dingen so einen universellen Blick auf die Welt gehabt. Der Jesuitenflüchtlingsdienst arbeitet in fast 60 Ländern unseres Planeten. Für Michael Schöpf war der argentinische Papst eine der wichtigsten Stimmen weltweit, die sich für Migranten und Menschen auf der Flucht einsetzen.
Immer hat er, genauso wie die Mächtigen, Geflüchtete empfangen, ihnen Sichtbarkeit gegeben, mit ihnen gesprochen und ihren Anliegen die Bühne gegeben, die sie notwendig haben.
Ein Beitrag von Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Sie ist fast 82, trägt ein blaues Ordensgewand und einen abgewetzten Rucksack. Schwester Geneviève Jean-Igraud ist eine der stillen Wegbegleiterinnen von Papst Franziskus gewesen. Jahrzehntelang war sie in Ostia bei Rom im Einsatz unter Zirkusleuten, Obdachlosen und besonders oft bei Transgender-Menschen, die sie jahrelang immer mittwochs zu den Generalaudienzen des Papstes begleitete.
An diesem Freitagmorgen hat sie im Petersdom am offenen Sarg des Papstes gebetet und dem Verstorbenen zum Abschied eine Kusshand geschickt im Namen ihrer Schützlinge. Viele haben mir gesagt, wenn du zum Papst gehst, dann nimm uns mit. Und so habe ich ihm alle anvertraut, sagt sie im Gespräch mit Vatican News. Ich habe ihn sehr gern gehabt. Woran sie sich immer erinnern wird? Seine Augen, sein Blick, wenn er mir sagte, geh voran. auch die Hilfe, die er gegeben hat. Aber vielleicht mehr die moralische Hilfe. Wir sind so oft gekommen, seine Aufnahmebereitschaft hatte keine Grenzen. Viele in ihrer Gemeinschaft der Transgender-Frauen seien traurig, erzählt Schwester Genevieve. Einige hätten sich bereits in Rom eingefunden. Die Schwester ist Angehörige der Ordensgemeinschaft der kleinen Schwestern Jesu. Die Französin galt als enge Vertraute des Papstes. Immer wieder rief Franziskus sie an, sprach ihr Mut zu, fragte nach. Und manchmal neckte er sie auch. So scherzte er etwa bei einem Besuch im Lunapark von Ostia, wo er sie in ihrem Wohnwagen besuchte. Was macht Schwester Genevieve hier? Zähmt sie die Löwen? Und als sie bei einer Generalaudienz mit einem Verband am Arm auftauchte, habe der Papst sie gefragt, was ist passiert? Heiliger Vater, ich bin hingefallen. Und hat sich der Boden wehgetan? Genevieve Chanangros hat die Nähe zu Franziskus nie zur Schau gestellt. Sie findet, es gehe nicht um eine Sonderbeziehung, sondern darum, einem großen Papst die Ehre zu erweisen. Und dennoch war da diese Nähe über Jahrzehnte, zurückgehend auf Zeiten in Argentinien. Er war ein Vater, ein Bruder, ein Freund. Er wird allen fehlen. Und es bewegt mich, heute so viele Menschen hier zu sehen. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Der 28-jährige Schweizer Romano Pelosi aus Rheinfelden im Kanton Aargau hat von 2017 bis 2021 in der päpstlichen Schweizergarde gedient, unter eben Papst Franziskus. Meine Kollegin Stefanie Stahlhofen hat Romano vor der Sendung telefonisch erreicht und ihn gefragt, wie er die Nachricht vom Heimgang des Papstes am Ostermontag aufgenommen hat.
Als die ersten Breaking News reinflatterten, musste ich schon auch zuerst mal innehalten. Hatten wir ihn doch am Tag davor noch schon sichtlich geschwächt gesehen, wie er den Ostersegen gab und auch die Runde auf dem Petersplatz gemacht hat. Das war ein Schock, der mich sprachlos gelassen hat. Ich musste mehrere Male leer schlucken und dieser Tag war ein schwieriger Tag, ist eine schwierige Woche und Tränen sind viele gelaufen, das muss und will ich auch ehrlich sagen. Wir waren alle sprachlos, konnten es gar nicht fassen und eine Nachricht, die uns sprachlos hinterlassen hat, mit tiefer Trauer.
Was gab's denn aus deiner Zeit mit Papst Franziskus, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ein persönliches Erlebnis oder eine Eigenschaft von ihm?
Wir hatten natürlich das große Privileg, Papst Franziskus sehr, sehr nahe mitzuerleben, durch seine Wahl in Santa Marta zu residieren. Wenn ich zurückdenke, diese Einfachheit, sich nicht zu überhören, haben wir in vielen alltäglichen Begegnungen erleben können. Ich erinnere mich noch an eine, als er nach einer Sitzung mit Kardinälen auf mich zukam und eigentlich hätten wir seinen Wagen rufen lassen, aber irgendwie hat es dann nicht irgendwie geklappt und dann hat er gesagt, nein, ich gehe zu Fuß zurück. Ich muss nicht abgeholt werden, während hinter ihm schon die ersten Kardinäle in die dunklen Limousinen gestiegen sind. Das werde ich nie vergessen. Und dann, wie wir in der Richtung Santa Marta laufen gesehen haben.
Das ganze Interview und einen Nachruf der Ex-Gardisten finden Sie bei uns im Internet auf www.radiovatikan.de. Romano Pelosi war übrigens ein ehemaliger Praktikant von uns. Und damit endet diese Sendung. Weitere Informationen, Nachrichten und vieles mehr finden Sie auf unserer Internetseite sowie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie dazu auf WhatsApp Vatican News Deutsch. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.